ARD Sounds.
Es ist das Thema dieser Tage. Knappe Energie, hohe Kosten für Heizen und Sprit als Folge des Iran-Kriegs. Auch wir haben schon mehrfach darüber berichtet, aber es ist und bleibt halt einfach super relevant für die allermeisten von uns. Zum Beispiel auch für diese Leute am Tanktreff Toppenstedt in Niedersachsen.
Ich versuche, meine Wege so gut wie es geht zu kombinieren oder einzuschränken. Meine Einkäufe mache ich sowieso die ganze Zeit schon mit dem Fahrrad. Ich fahre auf den Bundesstraßen nur noch zwischen 75 und 80 Stundenkilometer und Autobahn maximal 120.
Also Sprit sparen. Aber wer viel Verbrenner fährt, der kann am Zapfhahn halt zusehen, wie sich der Tank füllt, aber das Portemonnaie leert.
Aber es tut ja trotz alledem weh, wenn man dann wieder zur Tankstelle fahren muss. Man versucht es dann immer wieder rauszuzögern oder vielleicht doch noch mal einen besseren Preis abzugreifen. Aber nee, dran ändern kann ich leider nicht.
Die Politik kann und sie macht das jetzt auch ziemlich zügig. Heute hat der Bundestag ein Spritpreispaket beschlossen. In Kraft treten könnte es schon Anfang April. Für politische Verhältnisse ist das Tempo 200. Wir sagen euch jetzt, was drin steht, ob die geplanten Maßnahmen auch sofort helfen werden und was wir noch tun könnten, um diese nicht ganz neuen Probleme endlich mal zu lösen. Sagt uns alles unser Problemlöser vom Dienst, Nicolas Lieven, und ihr hört wieder 10 Minuten Wirtschaft in ARD Sounds und Co. Eure Beifahrerin heute, das bin ich, Astrid Kühn, und zusammen kommen wir gut durch. Hi, Nicolas.
Hi, grüß dich, Astrid.
Das Thema hat die Politik schon länger erreicht. Nun wurde das Kraftstoffmaßnahmenpaket heute ganz frisch beschlossen. Catchy ohne Ende ist der Name natürlich, das ist klar, Nicolas. Aber was steht denn konkret drin?
Ja, es geht um Preisewettbewerb. Wir diskutieren ja schon seit Tagen drüber. Also einmal pro Tag soll man noch die Preise erhöhen dürfen an der Tankstelle, und zwar genau mittags um 12 Uhr. Senken geht immer, aber erhöhen, wie gesagt, nur einmal pro Tag. Und dann soll es noch eine sogenannte Beweislastumkehr geben für die Mineralölkonzerne. Hört sich technisch an, bedeutet nichts anderes, als wenn sie die Spritpreise erhöhen, dann müssen sie auch erläutern auf Nachfrage, warum. Das soll es einfacher machen für die Kartellbehörden. Das ist es wahrscheinlich auch auf dem Papier, aber ich würde sagen,
Naja, in anderen Ländern gilt sowas ja teilweise schon. Und ich glaube, eine bei den Leuten verbreitete Meinung ist ja schon, warum werden gerade wir hier in Deutschland so abgezockt? Ich habe aber rausgehört, Nicolas, du bist so ein bisschen skeptisch, ne, dass diese Maßnahmen jetzt konkret helfen werden. Wieso?
Ja, weil viele sich natürlich erhoffen, und es wird ja auch so ein bisschen suggeriert von der Politik, dass das jetzt die Maßnahmen sind gegen die höheren Spritpreise und dass die schnell sinken, da geht ehrlich gesagt niemand von aus, weil wenn du Kartellrecht zum Beispiel veränderst, ist es ja so, dass dann danach Untersuchungen folgen können, die können Monate dauern oder Jahre dauern mit offenem Ausgang, bringt also jetzt in der Situation jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wir haben ein großes Problem in Deutschland, und das ist die Struktur unseres Mineralölmarkts. Wir haben ein paar große Player, also die fördern Öl, die haben Raffinerien, die besitzen Tankstellenketten, und wir haben eben kaum Konkurrenz hier in Deutschland. Das ist ganz anders in anderen Ländern. Wenn wir nach Österreich schauen, nach Tschechien schauen, dann ist es eben so, dass es da sehr viel mehr kleine und freie Tankstellen eben auch gibt, und die machen natürlich dann zum Teil auch den großen Konkurrenz.
Ah, okay. Also liegt es in Deutschland auch stark an der Struktur, und die ändert man eben nicht von heute auf morgen. Verstehe. Aber lass uns nochmal auf diese einmaligen Preisanhebungen pro Tag schauen, denn das klingt ja erstmal total schlüssig. Aber bringt es auch nichts? Also ist dann immer um 11:59 Uhr eine ganz lange Schlange vor der Tanke, oder was ist das Problem?
Ja, also erstmal muss man sagen, das ist ja das österreichische Modell, wie es immer so schön heißt, weil die haben das einfach zuerst eingeführt. So, und da ist die Studienlage eben nicht eindeutig. Und so ein Hinweis darauf, dass es eben nicht so wahnsinnig viel bringt, dieses einmal pro Tag, der Hinweis darauf ist, dass es in Österreich jetzt verschärft wird. Das heißt, man macht diese Preisanhebung nicht mehr einmal pro Tag maximal, sondern dreimal pro Woche, also deutlich seltener. Dann will man in Österreich noch Steuern senken auf Sprit, und man will die Gewinne der Konzerne notfalls begrenzen, wenn die also zu viel Reibach machen. Ich übersetze das mal ganz frei. Also da wird nachgebessert einfach. Und wie gesagt, das ist ein Hinweis darauf, dass das nicht so richtig zielführend war. Und die Sorge hierzulande ist natürlich auch, dass wenn ich den Mineralölkonzernen sage, ihr dürft nur noch einmal pro Tag die Preise anheben, dann geht man so schon davon aus oder kann auch davon ausgehen, dass um 12 dann die Preise erstmal massiv steigen und dass es dann nach und nach und nach so ein bisschen billiger wird, weil die Konzerne, ist doch klar, natürlich auch auf Nummer sicher gehen und schauen, dass sie nicht am Tag Minus machen.
Ja, also lieber erstmal vorsorglich erhöhen. Das wäre natürlich ein echter Haken. Aber immerhin transparenter würde es ja für mich als Autofahrerin und dieses Pokerspiel, ich tanke jetzt, aber 3 Stunden später sehe ich eine Tanke und da ist es 10 Cent günstiger und ich ärgere mich wie Bolle, das würde natürlich wegfallen.
Genau, das würde wegfallen, auch wenn du irgendwie abends Feierabend hast und denkst, oh, eigentlich will ich nach Hause, aber komm, lass mich nochmal tanken, bevor dann morgen die Spritpreise wieder hoch sind. So. Das würde alles wegfallen. Also das, was wir jetzt so häufig sehen, gerade wenn Rush-Hour ist, so zwischen 7 und 9 Uhr morgens, das gilt ja so statistisch als die teuerste Zeit, das wird wegfallen. Also den Preis, den ich abends habe, den habe ich dann morgens auch noch, eventuell sogar weniger oder niedriger die Preise, weil, wie gesagt, nur um 12 gibt es Preisveränderungen nach oben, ansonsten nur noch nach unten oder eben gar nicht. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich eine Benzinvergleichs-App nutze, dann ist es ja heute auch noch so, dass du sagst, ey, ich gucke jetzt mal drauf, oha, Tankstelle um die Ecke, total guter Preis, da fahre ich jetzt mal hin, dann bist du 10 Minuten später da, der Preis ist ein ganz anderer. Das wird es künftig dann so auch nicht mehr geben. Wenn du in die App guckst und dann dahin fährst, dann hast du halt den gleichen Preis aus der App, außer einmal eine kleine Einschränkung, wenn ich vor 12 in die App schaue und nach 12 an der Tankstelle lande, dann kann der Preis natürlich auch ein anderer sein.
Dann ist
das
doof.
Das ist dann nicht so schlau.
Okay, Nikolas, genau. Du sagst, die Ideen, ja, schön und gut, aber haben irgendwie alle schon mindestens einen kleinen Haken. Ich frage dich jetzt mal ganz frech, was wäre denn stattdessen sinnvoll oder kursieren da sogar noch mehr Ideen?
Also wir haben ja eine ganze Menge Vorschläge, die so am Markt sind. Also wo man sagt, irgendwie der Staat kriegt so viel Steuern und Abgaben, senkt die doch wenigstens zeitweise. Oder führt einen Preisdeckel ein oder schöpft irgendwelche Gewinne ab bei den Konzernen, wenn die zu viel damit verdienen, gerade in der Krise. Und dann hören wir ja auch, immer gibt es für und wieder in der Politik, in der Wirtschaft, weil, das muss man auch sagen, vieles kostet natürlich, ist umständlich. Steuersenkung zum Beispiel, weißt du gar nicht, ob die Konzerne das am Ende des Tages weitergeben. Allerdings, bei uns wird es halt nicht gemacht, in anderen Ländern sehr wohl.
Ja, da haben wir den internationalen Vergleich, der ist ja immer spannend. Also sag mal, wie machen es unsere Nachbarn?
Genau, also die Nachbarn, und aber auch, es ist auch global, muss man dazu sagen. Aber jetzt fangen wir mal an. Spanien, Schweden, Portugal, da werden die Steuern zum Beispiel gesenkt. Wir haben eine Preisobergrenze in Luxemburg, in Ungarn. Wir haben das Thema Übergewinnsteuer. Also in Österreich haben wir ja gerade angesprochen, also wenn die Konzerne quasi zu viel Geld in der Krise damit verdienen. Und dann gibt es aber global auch ganz andere Ideen noch. Marokko, Vietnam, Brasilien, die haben zum Teil die Zölle gesenkt. Da gibt es Hilfen für Privathaushalte, Hilfen für bestimmte Branchen, für die Landwirtschaft, fürs Transportgewerbe und so weiter und so weiter.
Naja, ist ja eine globale Krise.
So ist es.
Kein Wunder, dann gibt es auch globale Antworten.
Deswegen sage ich auch, bei uns ist das kein Paket, das heute da im Bundestag ist, sondern es ist ein Päckchen. Es ist ein schnell geschnürtes Päckchen. Ja, so. Also man kann natürlich immer mehr machen, aber das ist jetzt, ich sag mal, ein Anfang. Aber man muss eben auch dazu sagen, wir hatten Energiekrise auch schon 2022, Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und seitdem ist ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Und es gibt ja ganz offensichtlich auch keinen Krisenplan, den man jetzt aus der Schublade ziehen kann. Man setzt in der Politik offensichtlich schon drauf, dass sich die Lage in Nahost dann doch irgendwann mal entspannt.
Ja, das ist eigentlich der Punkt. Ne? Wir doktern jetzt wieder an ähnlichen Problemen rum, aber die Ursachen, die sind halt einfach noch da. Und mit einem schnellen Kriegsende zu rechnen, das ist jetzt halt mega riskant, ne? Weil weiß ja keiner.
Genau. Ja, und das ist das Problem. Und wenn man natürlich darauf setzt, dass sich der Ölmarkt entspannt, da würde ich jetzt mal sagen, war schwierig, weil selbst wenn sich die Lage dort entspannt, dann wird jetzt der Sprit jetzt nicht wahnsinnig schnell viel billiger. Das liegt einfach daran, dass da Förderanlagen zerstört sind, Infrastruktur zerstört ist, Lieferketten sind gerissen, die Versicherungen für Tanker und Schiffe allgemein, die werden auch teurer werden, vor allen Dingen, wenn die durch die Region müssen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Internationale Energieagentur gewarnt hat vor der größten Energiekrise seit Jahrzehnten. Bundeswirtschaftsministerin Reiche befürchtet Engpässe an den Tankstellen. Sie hat gesagt, im April möglicherweise, vielleicht auch im Mai. Also wir sehen ja, auch wenn Deutschland breiter aufgestellt ist, wenn sowas passiert in der Welt, dann hängen wir eben auch am Weltmarkt.
Ja, und dazu kommt immer noch der Raketefeder-Effekt. Teurer wird es schnell und günstiger eher sehr langsam. Nikolas, eigentlich gehöre ich ja nicht zu denjenigen, die immer versuchen, dir hinten raus noch was Positives zu entlocken. Aber vielleicht wenigstens eine Perspektive. Gut, die Lage ist düster. Was können wir denn tun?
Das ist eine gute Frage. Da lohnt sich so ein Blick in die Welt, weil da wird nicht überall nur nach der Politik gerufen, sondern da gibt es auch andere Ideen. Also und zwar überall, also Afrika, Südamerika, Asien, überall, wo du hinguckst. Es gibt Fahrgemeinschaften, die sich bilden. Es gibt Leute, die im Homeoffice arbeiten, öfter das Rad nutzen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dann wird aufgerufen, zum Teil auch die Klimaanlagen zu drosseln. Die Straßenbeleuchtung wird früh ausgeschaltet und so weiter und so weiter. Ich weiß, nicht alles ist überall möglich, aber das eine oder andere vielleicht schon mal eine Überlegung wert. Und wir sagen ja auch immer, sagen viele andere ja auch, langfristig müssen wir halt weg von den fossilen Treibstoffen. Wobei ich immer sagen muss, gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass sich bei den Erneuerbaren auch sehr viel ändern muss noch. Und was den Netzausbau angeht, was Ladeinfrastruktur auch für E-Autos zum Beispiel angeht. Nur da brauchen wir halt ein ganz, ganz klares Signal auch von der Politik. Und wenn ich ehrlich bin, ist meine persönliche Einschätzung, das Signal fehlt mir zurzeit.
Das lasse ich mal so stehen. Danke dir, Nikolas, für die ganzen Infos.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Krisen führen oft zu Innovation oder wenigstens zu Veränderung. Das haben wir schon nach den Ölkrisen der 70er Jahre gesehen. Da wurden wir unabhängiger von Öl aus Nahost und abhängiger von Atomkraft und Gas. Na gut. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine lassen wir deren Energie größtenteils weg. Die Abhängigkeit von Öl und Gas aus anderen Quellen, die ist aber noch da. Welche Lehren wir also jetzt ziehen, das beobachten wir hier für euch. Es ist nicht immer lustig, aber doch sehr spannend. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert 10 Minuten Wirtschaft. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen oder uns eine Mail schreiben an wirtschaft@ndr.de. Freuen wir uns drüber. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.